wenn ich jetzt größere Sachen auf der Bühne mache, da ist es schon schwieriger, wenn was schief geht. Und da ist mir tatsächlich gerade letztens was schief gegangen. Und zwar war das was ganz Blödes, weil ich da, das ist sogar schon zum zweiten Mal quasi schief gegangen, auf die gleiche Art und Weise, was ich mir wirklich nicht erklären kann. Und da habe ich auch noch keinen wirklich guten Lösungsvorschlag. Und zwar habe ich ein, der Trick ist folgendermaßen. Ich rede ums Thema, über das Thema Zeitreise und ich habe nun ein Buch auf der Bühne.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Manuel Graf Beisel von Gimnich. Manuel schafft das, was viele von uns sehnlichst herbeiwünschen. Magische Momente. Mit seinen Tricks, seiner einzigartigen Präsenz und seinen Darstellungen bringt Manuel Menschen zum Staunen. Seine Zauberkünste bringen ihn an viele Orte der Welt und an jeden dieser Orte verzaubert er im wahrsten Sinne des Wortes tausende Menschen. Auftritte in Las Vegas, Live-Shows auf der ganzen Welt, virtuelle Shows und Auftritte im Fernsehen gehören zu Manuels Leben dazu und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Manuel Beisel. Hallo Manuel.
Wow, das war ja meine Ankündigung, hervorragend. Also sowas könnte ich mir ja jeden Tag anhören.
Einfach melden, ich mache das immer. Einfach anrufen, dann kommt die Anmoderation einfach auf Replay.
Ja, hervorragend, grüß dich. Ja genau, das nimmst du mir auf. Wenn ich meinen Ego-Boost brauche, dann schickst du es mir rüber.
Ja, gern. Oder als Vektor.
Ja, oder so. Ja, also ich merke schon, die Möglichkeiten sind unendlich. Das ist ein guter Vibe hier.
Wie bist du eigentlich zur Magie gekommen, lieber Manuel? Also wie war der Einstieg damals?
Ja, das werde ich tatsächlich häufig gefragt. Ich bin, klassischerweise war das natürlich, war ich als kleiner Bub von der Zauberei begeistert, wie so viele andere auch. Und ich war 6 Jahre alt, als ich den ersten, vielleicht habe ich vorher schon mal irgendwas gesehen, aber es blieb jedenfalls nicht in Erinnerung. Aber das Erste, was in Erinnerung blieb, war ein Zauberer, der eine Münze durch den Tisch haute. Also der nahm eine Münze und zack, war sie durch den Tisch durch und fiel quasi unten wieder raus. Und für mich hat sich dann eine ganz neue Welt aufgetan. Das war der absolute Wahnsinn. Dann war ich riesen Zauberfan und habe dann natürlich auch wild an einem Zauberkasten, den meine Mutter mir geschenkt hat, mich rumprobiert. Aber irgendwann merkte ich natürlich, dass das so seine Grenzen hat. Und ich wollte ja richtig zaubern und jetzt nicht irgendwie mit irgendwelchen Plastikzauberstäben rumwedeln. Und habe dann wirklich jahrelang irgendwie nach so einem Einstieg gesucht, wie ich so wirklich zaubern lerne. Oder gute Tricks lerne. Kam aber nicht dazu. Also ich habe da keinen Einstieg gefunden. War dann irgendwann zwischenzeitlich auch David Copperfield gesehen, der ist damals ja noch durch Europa getourt, was auch total eindrucksvoll war. Und lustige Anekdote. Ich war auf dem Internat und da gab es eine Zirkus-AG. Und da habe ich ganz eifrig mitgemischt und wir haben dann Ausflüge nach Jena beispielsweise, nach Stuttgart unternommen, wo wir dann beispielsweise in Stuttgart im Damen im Rahmen von so einer Leichtathletikmeisterschaft in der Martin-Schleyer-Halle, also in so einer Riesenhalle, so einen Zirkusauftritt hatten als kleine Knirpse. Und da habe ich schon so ein bisschen Bühnenluft geschnuppert und das war schon irgendwie meins. Und habe dann im Rahmen eben dieser Zirkus-AG in einem Zirkusladen, wo ich mir so Zirkusbälle, Jonglagebälle kaufen wollte, einen Zaubertrick gesehen. Und zwar, das nennt man fachsprachlich the Chinese Linking Rings. So Ringe, die sich ineinander verketten und wieder auseinandergehen. Das ist ein klassisches Kunststück in der Zauberkunst. Und das wollte ich kaufen. Und die Dame sagte dann nur, nee, junger Mann, das verkaufe ich nur an Zauberer. Und da ist natürlich für mich eine Welt zusammengebrochen, weil ich da dann endlich mal gesehen habe, Mensch, da kann man irgendwas kaufen. Und dann wurde mir das von der Dame verwehrt. Also jetzt rückblickend auch, das wird man heute vielleicht auch anders machen, von Seiten dieser Dame aus. Aber die hatte diesen Ehrenkodex hochgehalten. Naja, und ich war dann auf einer anderen Schule schlussendlich, wo ich dann auch meinen Abschluss gemacht habe. Und dort haben Freunde dann Kartentricks gemacht. Und da wurde das dann irgendwie neu entfacht und dann hat mich das seitdem auch nicht mehr losgelassen. Wir haben dann, das war dann bei uns Jungs so ein Ding, alle haben Kartentricks geübt und wollten die Mädels begeistern und wie das halt so ist irgendwie mit 18, 19. Und bei den anderen war das irgendwie eine Phase und bei mir hat das irgendwas ausgelöst, ich weiß nicht was. Ich bin dann dabei geblieben und genau so kam das.
Aber Magie liegt auch bei dir in der Familie, habe ich gelesen, oder?
Ja. Wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, bis meine Mutter mich vor einigen Jahren darauf brachte, dass sie durch irgendwelche Familien, durch Research quasi, irgendwie ist sie durch Zufall darauf gestoßen, dass wohl mein Großvater, mein Urgroßvater, eben mütterlicherseits Zauberer war. Und der hat das als Hobby gemacht, war Unternehmer und hat dann da auf irgendwelchen gesellschaftlichen Anlässen, hat er dann da die Leute unterhalten und im wahrsten Sinne des Wortes verzaubert. Und wenn man das so betrachtet, liegt es wahrscheinlich tatsächlich oder liegt es in der Familie. Ich frage es ja immer, ob sich sowas weiter vererbt, aber wir sagen mal ja.
Was ist jetzt eigentlich wirklich die Eigenschaft, was einen guten Magier schlussendlich ausmacht? Weil es braucht ja viele Dinge schlussendlich. Also es braucht ja das Pokerface, es braucht die Ablenkung, es braucht die Fingerfertigkeit, es braucht wahrscheinlich auch die Coolness. Wahrscheinlich auch können Tricks aufgedeckt werden und dann braucht man vor allem die Coolness höchstwahrscheinlich. Mhm. Oder wenn etwas mal nicht so nach Plan läuft. Also was sind die wichtigsten Eigenschaften? Oder was ist deine beste Eigenschaft?
Ja, eine gute Frage. Also grundsätzlich muss natürlich das Handwerk stimmen. Und das ist ja das, worauf man sich am Anfang konzentriert. Die Tricks müssen gut sein, die müssen natürlich deceptive sein, also die müssen das Publikum hinters Licht führen, im besten Sinne des Wortes. Ja? Das heißt ja oft, ja, der veräppelt mich und verarscht mich und sonst was. Das sind natürlich so negative Belegungen von dem Thema Zauberei, was ich immer ungern habe. Du willst die Leute ja wirklich im positivsten Sinne des Wortes irgendwie hinters Licht führen. Die Tricks müssen stimmen, ganz klar. Aber wenn man dann einen Schritt weiter denkt, geht es ganz klar darum, sein Publikum in Bann zu ziehen. Und das schafft man halt nicht nur durch irgendeinen Trick, sondern da gehört halt auch wirklich eine Menge Persönlichkeit dazu. Und wie präsentiere ich den Trick, den ich da gelernt habe? Und zu Anfang, wenn man sich eben seiner Fingerfertigkeit noch nicht so ganz sicher ist und da vielleicht noch was schiefgehen kann und man Angst hat, dann merkt das Publikum das natürlich. Und das heißt, das muss erstmal gefestigt sein und stimmen. Und dann im nächsten Schritt geht es darum, wer bin ich auf der Bühne? Wie wirke ich auf mein Publikum? Wie entwickle ich dann dementsprechend dem Charakter quasi, dem Charakter, also der Bühnenfigur, die ich darstelle, wie entwickle ich wie entwickle ich Handgriffe oder auch psychologische Handgriffe, die eben zu dem Charakter dieser Person, die ich darstelle, passen und die das Ganze dann rund machen. Und es gibt Leute, die erfinden tatsächlich so eine Bühnenfigur, die ganz weit von der eigenen Person entfernt ist. Und die leben sich dann aus. Die werden, weiß ich nicht, gerne zeitreisender Cowboy, was sie natürlich im wahren Leben nicht sind. Und sind dann auf der Bühne der zaubernde, zeitreisende Cowboy. Ja? Aus der Luft gegriffen. Und ich selbst, also ich möchte quasi ich sein. Und man sagt oft, das ist bei den meisten Künstlern so, also Zauberkünstlern, ja, das ist so eine etwas vergrößerte Version von einem selbst ist. Ja? Also es ist ein bisschen too much, ein bisschen mehr Showman, ein bisschen mehr dies, ein bisschen mehr das. Aber es ist bei mir jedenfalls sehr nah an der eigenen Person. Und ich verfolge einen Grundsatz, den ein Zauberer aus dem letzten oder mittlerweile aus dem vorletzten Jahrhundert aus dem letzten Jahrhundert, Verzeihung, geprägt hat. Und zwar, ich glaube, das war ein Zauberer namens Blackstone, aber nagel mich da nicht drauf fest, der durch den Vorhang guckte vor seinen Shows und das Theater war gefüllt und er guckte jetzt durch diesen Vorhang und wiederholte wie so ein Mantra, ich liebe euch, ich liebe euch, ich liebe euch. Und das hat er dann 10, 20 Mal wiederholt. Und mit dieser Energie, sein Publikum zu lieben und wertzuschätzen, ist er auf die Bühne gegangen. Und das hat das Publikum gespürt. Und das ist ganz, ganz grundlegend wichtig. Das kannst du auch auf die Geschäftswelt, auf das Miteinander, auf das Sozialleben im eben ganz, ganz normalen Kontext übertragen, dass wenn du eben mit dieser Energie von ich will euch nichts, ich mag euch gerne, ich liebe euch, überspitzt gesagt, dann bekommst du das gespiegelt. Und dann nimmt dir das Publikum eben auch nicht ist krumm, wenn mal was schief geht. Denn wie du richtig sagst, man braucht einen Plan B und im schlimmsten Fall, manchmal hat man vielleicht keinen Plan B, weil der Plan B auch schon erschöpft ist oder weil was einfach total daneben geht und da gibt's halt einfach keine Ausrede. Und was machst du dann? Ja? Und dann kannst du einfach nur durch sympathischer Menschsein überzeugen. Und dann ist das auch total in Ordnung und dann machst du halt weiter. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so das Rezept meines Erfolges, dass ich diese menschliche Komponente sehr stark in den Vordergrund stelle. Und wenn du mit jemandem, sei es auf der Bühne oder auch in so einem Close-Up-Umfeld bei einem exklusiven Event meinetwegen, wo ich dann an einem Tisch zaubere, wenn du die Leute auf deiner Seite hast und quasi so der interessante Gast bist und mit denen gemeinsam eine gute Zeit hast, dann hat das Publikum auch gar nicht das Gefühl, dich da enttarnen zu müssen oder dir da irgendwelche Fallen stellen zu müssen, sondern ihr habt ja ein gemeinsames Ziel und es ist gemeinsam eine gute Zeit haben.
Hast du auch Rhetorikkurse zum Beispiel besucht oder Körpersprachekurse?
Nein. Also ich glaube, es hilft, wenn man rhetorisch einigermaßen fit ist und es hilft auch, wenn man aus der Schauspielerei beispielsweise kommt. Rhetorikkurse und Schauspielkurse sind beides Themen, die ich immer angehen wollte, aber es nie wirklich angepackt habe. Habe ich aber tatsächlich noch auf meiner To-Do-Liste. Es gibt einen Spruch eines Zauberers, das ist der Begründer der modernen Magie. Der hieß Jean-Robert Houdin, hat vor 150 Jahren gelebt und der beispielsweise hat dieses Stereotyp des Zauberers mit Frack und Zylinder geprägt, denn er fing damit an, sich so anzuziehen wie sein Publikum. Das Publikum ging abends ins Theater, eben mit Frack und Zylinder, und vor ihm trugen die Zauberer spitze Hüte mit Sternen bestickt und Talare auch irgendwie in dunkelblau mit Sternen und so, wie man so diesen ursprünglichen Zauberer kennt. Und er fing eben an, sich so wie sein Publikum anzuziehen. Eben mit Zylinder und mit Frack und elegant. So, und der war gelernter Uhrmacher und hat ganz tolle auch Tricks erfunden. Und der hat eben einen Satz geprägt, und zwar sagte er, ein Zauberer ist quasi kein wirklicher Zauberer, sondern man ist immer nur der Schauspieler, der den Zauberer spielt. Ja? Also nicht, wir sind schlussendlich Schauspieler, wenn du so willst. Und wenn du das beachtest, dann und dem wirklich Gewichtung beimisst, ja, dann musst du da schon, dann brauchst du tatsächlich auch irgendwie schauspielerische Fähigkeiten, um auf der Bühne, also vor allem auf der Bühne zu brillieren. Also schon allein, wie bewegst du dich körpersprachlich und. Das sind ja alles Themen, die zu so einem Schauspielgrundstudium dazugehören. Also gehe ich von aus. Ich habe es, wie gesagt, nicht belegt. Aber ja, ich versuche ja eben die Illusion von wahrhaftiger Magie zu kreieren. Und da gehört Schauspiel dazu. Und Rhetorik ist sicherlich nicht verkehrt. Aber jetzt habe ich ganz lange um heißen Brei geredet, um deine Frage zu beantworten. Nein, ich habe keine Kurse belegt.
Wie geht's dir da jetzt zum Beispiel in Las Vegas mit der Sprache? Denn höchstwahrscheinlich finden ja dann die Shows in Englisch statt. Und da genau. Ist ja schon ein wenig eine Sprachbarriere. Also so denke ich es mir immer. Denn ja. Auch zum Beispiel englische Bücher, die ins Deutsche übersetzt wurden, die haben ja nicht 100% denselben Inhalt. Also es ist halt schon übersetzt worden, aber ab und zu gehen gewisse Inhalte verloren. Und da ist ja schon eine gewisse Sprachbarriere da. Wie geht's dir damit? Und wie bist du überhaupt nach Las Vegas gekommen?
Ja, also ich habe das große Glück, dass ich in England zur Schule gegangen bin und auch im Ausland studiert habe. Also ich habe, bevor ich Zauberer wurde, BWL studiert und habe auch damals im normalen Bürojob, sage ich mal, gearbeitet. Und da ich eben auf Englisch studiert habe und auch lange eben im englischsprachigen Raum war, also in Madrid habe ich dann auch auf Englisch studiert, ist mir die Sprache, also ich, Englisch ist für mich kein Thema. Allerdings hast du natürlich gewisse Feinheiten, gerade wenn es so Richtung, wie bringe ich den Inhalt richtig rüber, auch den Wortwitz und so, das sind schon Themen, wo ich auch so ab und an natürlich an meine Grenzen stoße. Aber da hilft es natürlich ganz viel Content, heißt Filme, Bücher und alles eben auf Englisch zu lesen, was ich ganz eifrig mache. Und sich auch Hilfe zu suchen, so eine Art, wie im Theater, so eine Art Director, Regisseur zu haben, den du halt mal drüber schauen lässt. Und dann, Und dann kann man da, wenn man da Zweifel hat, gemeinsam natürlich irgendwie das dahingehend entwickeln, dass es passt. Und wie bin ich nach Las Vegas gekommen? Ich habe so mein Schicksal selbst in die Hand genommen. Ich hatte wahnsinnig Glück und durfte von einem der größten, vielleicht dem größten noch lebenden Kartenzauberer lernen. Der heißt Juan Tamariz oder Tamariz, wie der Spanier sagt, und wohnt in Madrid, beziehungsweise hat auch so ein Ferienhaus in Andalusien. Und da in Andalusien habe ich eine Woche durch einen Zufall, längere Geschichte, verbringen dürfen. Und habe bei dem Großmeister selbst gelernt. Und alle Leute, die sich ein bisschen mit der Materie auskennen und was für Kartenmagie übrig haben, kennen Juan, und der ist jetzt mittlerweile 80. Und bei dem habe ich eben lernen dürfen. Und über ihn habe ich jemanden kennengelernt, der mir von der Magic and Mystery School in Las Vegas erzählte. Und zwar ist das so das Real Life Hogwarts, wenn du so willst. Da werden Klassen angeboten von so einem ehemaligen, von so einer Koryphäe in der Zauberkunst und zwei, drei Kollegen von ihm, die auch gleichermaßen gut drauf sind. Und der hat früher selbst Riesenshows gespielt und fokussiert sich jetzt aber eben auf diese, auf seine eigene Zauberschule, die Magic and Mystery School. Und ich nenne das eben immer so das Real Life Hogwarts, weil das total, also das sieht da auch aus, da hängen die wildesten Sachen an der Wand und er hat eine Wahnsinnsbibliothek und du tauchst da wirklich ein in so eine magische Welt. Und da habe ich Kurse belegt und habe das eben richtig ernst genommen. Dachte mir, ich habe mir das vorher viel selbst beigebracht und wollte dann aber von den Besten der Besten lernen. Und das war eben in Las Vegas und so kam ich nach Las Vegas, weil ich dort Kurse belegt habe. Und darüber habe ich dann verschiedenste Leute kennengelernt und so kam es dann auch mal zu kleinen Auftritten. Und es ist ja nicht so, dass Las Vegas auf mich warten würde. Ja, die haben da ja eine unglaubliche Schar an Leuten, die selbst gerne ins Rampenlicht möchten. Und dann hast du natürlich etablierte Künstler. Also die sind da mehr als gesättigt in Sachen Entertainment. Aber wenn du da eben ein, zwei Kontakte hast und dann eine charmante, coole Show hast, dann funktioniert das. Allerdings habe ich da jetzt natürlich nicht wie Copperfield eine Riesenshow in einem Wahnsinnshotel gehabt, sondern immer nur kleinere Geschichten, die aber eben ausgereicht haben, dass ich da in der Szene so ein bisschen Fuß gefasst habe. Und gleichwohl ist es, muss man auch ganz ehrlich sein, fürs Marketing in Europa natürlich toll, wenn es heißt, oh, der tritt doch in Las Vegas auf und das macht natürlich Mordseindruck. Schlussendlich wird überall nur mit Wasser gekocht, ja. Aber das war eine schöne Episode in meinem Leben und ich wollte auch vor Corona nach Los Angeles ziehen, weil ich da für mich so einen Markt entdeckt habe und jedenfalls glaubte, einen entdeckt zu haben, aber das war zwar in 2020, als ich darüber wollte und dann kam eben Corona und dann wurde daraus nichts. Und jetzt habe ich mir hier einen ganz tollen Markt, gerade zum Corporate-Bereich, etabliert. Und ja, mal schauen, wo es demnächst weiter hingeht.
Weil du vorhin das Real-Life Hogwarts angesprochen hast, ja, und gesagt hast, okay, da lernt man ja alle möglichen Zaubertricks. Wie viele Zaubertricks werden eigentlich noch erfunden? Also gibt es da noch viele neue Tricks, die was einfach jährlich dazukommen? Und hast du selbst auch einmal Tricks erfunden? Und wie kann man sich das vorstellen? Also wie geht man da ran? Also nimmt man da Blatt Papier und Zeichenstift und dann überlegt man sich, wie könnte jetzt da die Strategie hinter dem Trick ausschauen?
Ja, also die Zauberei, was viele gar nicht wissen, ist eine richtige Industrie mit verschiedenen Zweigen, wo eigentlich jeder, der Magie begeistert ist, seinen Platz findet. Heißt, der gerne im Rampenlicht ist und gerne performt, der wird eben Darsteller. Und der sehr kreativ ist, aber lieber im Hintergrund bleiben möchte, wird Trickentwickler und verkauft dann diese Tricks an andere Zauberkünstler. Oder du bist unternehmerisch aktiv und machst einen Zaubershop auf, wo du dann solche Tricks verkaufst. Dann gibt es große Messen, die organisiert werden. Es gibt Berater, die im Hintergrund aktiv sind, um Zauberkünstler beispielsweise bei einer TV-Show kreativ zu unterstützen. Und also da gibt es wirklich ganz viele Möglichkeiten, sich da einzubringen. Und es gibt wirklich wahnsinnig viele Tricks da draußen, die tatsächlich auch verkauft werden. Das sind kleine Kartentricks oder Ideen für Kartentricks. Das sind Bücher, wo jemand sein Lebenswerk veröffentlicht. Das sind große Illusionen, wie irgendwie jemand, der jetzt eine besondere Methode dafür entwickelt hat, irgendwie eine Frau zu zersägen oder weiß der Teufel auch. Und ich frage mich tatsächlich immer, Mensch, wie kann man so kreativ sein und dann nochmal wieder mit was Neuem um die Ecke kommen? Aber ja, Gott sei Dank ist der Mensch einfach ein sehr kreatives Tier und der Fortschritt der Technologie macht es uns natürlich auch möglich, da in ganz andere Sphären immer weiter vorzustoßen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, du hast in Sachen Kartenzauberei, hast du jetzt schon irgendwie alles gesehen und da gibt es kaum mehr was da neu gemacht werden kann, gibt es vielleicht jetzt neue Sachen, mit denen man zaubern kann, wenn man jetzt Richtung Technologie denkt, beispielsweise Mobiltelefone, iPads. Ja, das gibt es ja auch ganz viele, die sich dem jetzt annehmen und dahingehend sei es Apps entwickeln oder gucken, wie sie sonst irgendwie der Magie eben auf moderne Technologie darauf transportieren. Ich selbst habe noch nie einen Trick von vorne bis hinten erfunden. Ich nehme mir klassische Elemente der Zauberkunst. Ich nehme mir Klassiker, die andere erfunden haben, die haben ihre Sachen dann entweder an mich verkauft oder haben die veröffentlicht in irgendwelchen Publikationen. Und dadurch lese ich mir dann ein gewisses Wissen an. Und das verändere ich dann und schneide das quasi dann auf meine Person um. Also wichtig ist, dass auch wenn man einen Trick performt, der vielleicht schon mal vorgeführt wurde, dass man sich den zu eigen macht. Sei es mit einer eigenen Präsentation oder indem man was umwandelt oder man führt zwei Tricks zusammen und kreiert dadurch was Neues. Also sowas mache ich durchaus. Aber jetzt, dass ich mich hingesetzt habe und von A bis Z was Eigenes kreiert habe, das habe ich nicht. Das habe ich nicht. Aber jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, die Zauberei ist lustigerweise die Kunstform mit den meisten Publikationen weltweit. Also es gibt weder in der Musik noch in der Malerei noch, egal wo du hinschaust, nirgends gibt es so viele Bücher und Publikationen wie in der Zauberkunst. Was natürlich im totalen Kontrast dazu steht, dass die Zauberkunst ja durch ihre Verschwiegenheit lebt. Ja, es ist ein totales Paradox, es ist ultra lustig. Und aber das Ganze passiert natürlich verhältnismäßig im Geheimen. Du kannst aber durchs Internet natürlich alles rausfinden, wenn du das magst. Gell? Nur wer hat das Sitzfleisch zu gucken, wo man da zu suchen, wo man da genau gucken muss. Ja? Also da lässt das Interesse bei den meisten dann schon nach.
Gibt es Grenzen bei dir? Weil, wie du gesagt hast, es gibt zig verschiedene Tricks. Man kann Frauen zersägen, man kann Männer zersägen, man kann entfesseln, man kann in einem Wasserbehälter feststecken und den Schlüssel irgendwie suchen, beziehungsweise sich entfesseln. Gibt es irgendwo Grenzen bei dir, wo du sagst, okay, bis hierhin und nicht weiter? Denn je größer die Tricks werden, desto mehr Gefahren und Risiken gehen wahrscheinlich auch mit dem.
Ja, also ich finde, man sollte kein tatsächliches Risiko für Leib und Leben eingehen. Das ist auch wenn man jetzt selbst vom Ego her meint, Mensch, das brauche ich muss mich da beweisen, schön und gut, aber was bist du für ein Vorbild für andere, die das dann vielleicht nachmachen, nicht? Also das Problem sehe ich. Und es gibt tatsächlich auch immer mal wieder Unfälle, wo wirklich grauenhafte Sachen bis zu Todesfällen passieren, weil Menschen eben nicht vorsichtig sind und meinen, sie müssten jetzt für den nächsten Publicity-Stunt sorgen und sei es, dass Leute ertrunken sind, weil sie eben sich in so einem Fass irgendwo haben, einen Wasserfall haben runterstürzen lassen oder da gab es mal einen, der hat seine Frau tatsächlich zersägt, ja, mit einer Motorsäge. Das muss man sich mal alles vorstellen, ja, nur weil man da, also es gibt David Blaine beispielsweise, ist mein absolutes Vorbild, nicht nur meins und mein Vorbild, sondern auch von ganz vielen anderen Zauberern auch. Der hat mich auch mit dazu inspiriert, Zauberer zu werden, ein Wahnsinnskünstler. Der macht viele Reality-Stunts, wo so ein bisschen Raum gestellt wird, ist das jetzt real oder ist das Magie? Was ist das jetzt? Und der macht tatsächlich auch sehr gefährliche Sachen, die keine Tricks sind, ja, wo er wirklich seine Gesundheit riskiert. Das funktioniert für ihn und das ist jetzt meist auch nicht so gefährlich, als dass da tatsächlich was passieren kann, meist. Aber auszuschließen ist es nicht. Und das sind Sachen, die würden mir zu weit gehen. Ne? Also ich würde jetzt auch nicht irgendwelche lebenden Frösche schlucken oder dergleichen. Ja, das ist nicht meine Welt. Aber also was die reine Größe der Tricks anbetrifft, ich habe keine Illusionsshow. Heißt, ich mache große Tricks, wie dass ich jetzt ein Auto erscheinen lasse beispielsweise. Sowas mache ich schon, aber dann eben für einen Kunden, der das gerne möchte, beispielsweise Auto. Automarke XY möchte jetzt eben ihren Wagen da werbewirksam auf einer Messe erscheinen lassen und bucht mich dann dafür und ich soll sowas kreieren. Klar, sowas mache ich, aber ich habe jetzt eben keine Show mit lauter so großen Illusionen. Ich mache viel entweder Close-Up oder im Stand-Up-Bereich, wo ich mit, ich sag mal, Illusionen mittlerer Größe, das ist dann das höchste der Gefühle, unterwegs bin. Meistens aber alltägliche Gegenstände oder auch Mentalmagie. Das heißt, es gibt so diesen Leitsatz, pack small, play big, also mit möglichst wenig Aufwand, auch physischem Aufwand, möglichst einen großen Wumms zu kreieren. Und das versuche ich darzustellen. Aber ich prinzipiell, weißt du, die Magie ist so wundervoll, da ist ja tendenziell alles möglich. Ja? Also das heißt, ich habe mir da keine Grenzen gesetzt, außer eben Sachen, die wirklich böse schief gehen können oder einfach unglaublich widerlich sind, also für meinen Geschmack, ja, dann lasse ich die Finger davon. Aber ich habe größten Respekt vor allen, die da wirklich über ihre Grenzen gehen. Punkt.
Bist du eigentlich ein guter Taschendieb? Denn das habe ich mich gefragt, wo wir uns kennengelernt haben, bei der Weißwurst-Party sozusagen oder bei dem Weißwurstfest vom Clemens. Bei deinen Kartentricks, da habe ich mir gedacht, okay, du kannst sehr gut ablenken und du kannst wahnsinnig gut mit deinen Fingern umgehen und du kannst Menschen einfach beeindrucken und extrem gut ablenken. Also ich weiß nicht, wie irgendein Trick funktioniert hat, aber ich war auf jeden Fall immer begeistert. Und ich habe dann im Nachhinein so mit meiner Freundin darüber philosophiert, ob du auch ein guter Taschendieb wärst. Denn wenn du gut mit Fingern umgehen kannst und wenn du Menschen ablenken kannst und in deinem Bann ziehen kannst, dann wirst du ja wahrscheinlich auch die Rolex-Uhr vom Handgelenk klauen können, oder?
Ja, klar. Also um ehrlich zu sein, das mache ich tatsächlich. Mit Vorbehalt, ja. Das ist schon ein spannendes Feld, ja. Klar, das ist ja schon, also auch für mich als Ausführenden, dann ist das ja irgendwie spannend und lustig. Und wenn du jetzt so diese halbseidene Richtung wie Falschspielen im Kartenbereich denkst, ja, Trickbetrug, aber dann bis hin zu Taschendiebstahl, das sind ja alles so, das ist ja so eine geheime halbseidene oder so eine Halbwelt, ja, also was so in der Unterwelt im Verborgenen passiert, das hat ja schon irgendwie einen gewissen Reiz. Und das dann auf die Bühne zu bringen mit einem kleinen Augenzwinkern, ist lustig, und wenn es zu einem passt, klar, why not? Ich habe mich da auch mit beschäftigt. Und es gibt da so wirklich die Kunst des Taschendiebstahls, zu Englisch heißt das The Art of Pickpocketing. Und da gibt es auch viele Bücher, die darüber geschrieben wurden. Und da gibt es auch in der Szene wirklich ein, zwei Leute, die sind hervorragend. Und ich würde mich jetzt nicht als Pickpocket, also als Taschendieb-Meister bezeichnen. Da setze ich mich tatsächlich zu wenig mit auseinander. Was ich aber allerdings tatsächlich mache, ist so dieser klassische Uhrenklau. Das heißt, die Uhr verschwindet dann im Handgelenk und taucht dann bei mir wieder auf oder taucht dann wo immer man möchte, dann eben wieder auf. Und in erster Linie ist es schwierig, sie vom Handgelenk zu bekommen, das wieder auftauchen. Wenn die Person nicht weiß, dass sie von ihrem Handgelenk entwendet wurde, hat man ja alle Zeit der Welt, die irgendwo gemütlich auftauchen zu lassen. Aber dieses Entwenden quasi, das bedarf natürlich ganz viel Ablenkung und auch, du brauchst halt, also Psychologie ist da ja ganz wichtig. Du brauchst, abgesehen vom Handwerk, brauchst du für alles, was du tust, um keine Aufmerksamkeit zu erregen, einen Grund. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie nach deinem Arm greife, dann wirst du ja skeptisch. Warum greift der jetzt nach meinem Arm, nach meinem Handgelenk oder was auch immer? Das heißt, man möchte ja die Illusion kreieren am besten, dass im Nachhinein der Zuschauer davon ausgeht, dass ich ihn nie berührt habe. Das heißt, irgendwo muss natürlich eine Berührung stattfinden und die Berührung muss dann aber so stattfinden, dass sie für den Zuschauer unterbewusst nicht wahrnehmbar ist. Das heißt, er registriert dann irgendwie unterbewusst schon, dass ich ihn wahrnehme, schenkt ihm aber keine besondere Aufmerksamkeit, weil diese Berührung einen Grund hat. Und jetzt in Bezug auf den Uhrendiebstahl möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, weil dann würde ich im Zweifel das Geheimnis ausplaudern. Das wollen wir ja nicht. Aber wenn ich beispielsweise dein Revers anfassen muss von deinem Jackett, dann wäre der Grund dafür zum Beispiel, dass du irgendwie was gegessen hast und da sind ein paar Krümel und die wische ich dir weg, weil ich so lieb bin, ja? So, dann hat das einen Grund, ja? Oder ich nehme meine Hände auseinander, um irgendeine Person zu umarmen, ja? Dann klar, ich muss meine Hände auseinandernehmen, um die Person zu umarmen. Das ist ein ganz legitimer Grund dafür, ja? Und da wird sich jetzt niemand denken, Mensch, warum hat der jetzt die Hände auseinandergenommen? Sondern es ist ganz logisch und klar, der wollte mich umarmen. Dass das aber jetzt vielleicht einen ganz anderen Grund hatte, ja? Darüber denkt man dann natürlich nicht nach. Und dann kann man, da gibt es auch so eine Theorie in der Zauberei, die nennt sich After Coloring the Effect. Also the Effect ist das, was passiert ist. Beispielsweise die Uhr ist weg, ja, das ist der Effekt. Und After Coloring heißt, im Nachgang male ich mir das so aus, das Geschehen, wie es mir gefällt. Und das mache ich dadurch, dass ich im Nachhinein dir Sachen sage, die angeblich vorgefallen sind, für die ich dann von dir ein Ja bekomme. Und dieses Ja, was ich von dir bekomme, also zum Beispiel, ich sage dann danach, also ich fasse dich beispielsweise an, auf ganz unauffällige Art und Weise, weil ich eben einen Grund dafür habe und weil du das deswegen nicht wahrnimmst. Und dann sage ich beispielsweise danach, und das Ganze ist jetzt passiert, ich stehe zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch irgendwie 3 Meter von dir weg, das Ganze ist passiert, ohne dass ich je in deine Nähe gekommen bin. Und angefasst habe ich dich sowieso nicht. Ist das korrekt? Und dann sagst du ja. Ja, weil das dein Gefühl in dem Moment ist. Und in dem Moment, wo du selbst das bejahst und zu diesem Statement von mir ja sagst, da habe ich dich quasi, insofern, als dass du dir dann selbst das psychologisch bestätigt hast, und dann gibt's für dich in deiner Erinnerung auch keinen Weg mehr zurück. Dann ist ganz klar für dich, dass du, dass ich nicht in deine Nähe gekommen bin und angefasst dich natürlich ohnehin sowieso nicht habe. So, und solche kleinen psychologischen Tricks macht man sich dann eben zu Hilfe, um kleine Wunder zu kreieren.
Eine kurze Side-Frage: Hast du schon einmal das Buch von Dr. Julia Shaw gelesen, Das trügerische Gedächtnis?
Nee, jetzt darfst du mich aber gerne aufklären. Der Titel klingt auf jeden Fall interessant.
Ja, sie ist Kriminalpsychologin und hat halt auch festgestellt, dass man ja sozusagen Gedanken und Daten implizieren kann in den Kopf, wo Menschen Taten gestanden haben, die nie stattgefunden haben. Also total faszinierend im Endeffekt, weil die waren nie an dem Tatort und so weiter, die haben nichts gemacht, die sind dann einfach befragt worden, aber mit einer gewissen Herangehensweise, und dann haben sie im Endeffekt die Tat gestanden, weil sie gesagt haben, ja, das war tatsächlich so. Also man kann, ja, das ist echt ziemlich krass, ja.
Ach, heftig. Das musst du mir, sagst du mir später nochmal oder schreibst mir bitte nochmal, wie das heißt. Das wird sofort bestellt.
Ja, gerne, gerne. Wir haben ja vorhin auch gesprochen von Tricks, die was schiefgegangen sind. Gab schon mal bei dir einen Trick, der was richtig schiefgegangen ist? Also auch eventuell bei einem großen Kunden, weil das sind ja dann unterschiedliche Settings, was du auch hast. Und ich habe gesehen, auch Mercedes zählt zum Beispiel zu deinen Klienten. Mhm. Also du bist ja von A bis Z mehr oder weniger schon gekommen. Und da kann ja schon einiges passieren schlussendlich. Und ja, erzähl mal.
Ja, also prinzipiell, wo Menschen sind, passieren Fehler. Und wenn ich tatsächlich zaubern könnte, dann würden mir wahrscheinlich keine Fehler passieren. Aber mir passieren bei jedem Auftritt Fehler. Es sind meist sehr kleine, die nicht wahrgenommen werden, und auch mittelgroße bis große, gerade in so einem Umfeld der Kartenzauberei oder Münzzauberei, Die kannst du überspielen, weil die Leute ja nie wissen, wo der Trick hinführt. In seltensten Fällen kündige ich vorher an, was ganz zum Schluss als Pointe passiert. Dann würde ich ja den Spaß wegnehmen, nicht? Und den Überraschungsmoment wegnehmen. Mit anderen Worten, das Publikum weiß nicht, was passiert. Und das kann man sich dann im Zweifel zunutze machen und kann dann Auswege finden. Also jetzt gerade was die Kartenzauberei anbetrifft, da freestyle ich gerne. Das heißt, ich habe da dann, wenn ich Close-Up-Zauberei mache, da habe ich dann gar keinen Masterplan im Kopf, was ich jetzt für Tricks mache, sondern ich hole ein Kartenspiel raus, lasse das Publikum das mischen, die geben es mir wieder und dann passieren einfach Sachen. Ja, und dann lasse ich mich von der Stimmung leiten und dann, wenn dann irgendwas nicht geht, dann gehen wir halt in einen anderen Trick und dann, ich möchte beispielsweise, dass du Karte, weiß ich nicht, eine Herz-Dame wählst und die hättest du jetzt wählen müssen, dass der Trick funktioniert, den ich jetzt mir gerade spontan überlegt habe und dann nimmst du halt doch eine andere und dann mache ich halt damit was anderes. Ja, also da bin ich dann ganz flexibel, weil ich eben mein Handwerk so gut beherrsche. Wenn ich jetzt größere Sachen auf der Bühne mache, da ist es schon schwieriger, wenn was schief geht. Und da ist mir tatsächlich gerade letztens was schief gegangen. Und zwar war das was ganz Blödes, weil ich da, das ist sogar schon zum zweiten Mal quasi schief gegangen, auf die gleiche Art und Weise, was ich mir wirklich nicht erklären kann. Und da habe ich auch noch keinen wirklich guten Lösungsvorschlag. Und zwar habe ich ein der Trick ist folgendermaßen. Ich rede über das Thema Zeitreise und ich habe nun ein Buch auf der Bühne und ich bitte jemanden auf die Bühne und die Person setzt sich auf den Stuhl und hole eben dieses Buch aus, die Zeitreise von H.G. Wells, Science-Fiction-Klassiker und die Person soll jetzt dann eine Seite raussuchen, also irgendwo Stopp sagen und dann sagt sie halt bei irgendeiner x-beliebigen Seite Stopp. Und auf dieser Seite denkt sie dann an ein Wort und merkt sich die Seitenzahl. Das Buch wird zugeklappt, lege ich neben mich. Naja, und dann machen wir quasi gemeinsam eine Zeitreise und schlussendlich ist unter ihrem Stuhl ein Briefumschlag und in diesem Briefumschlag befindet sich eine Seite. Und wenn wir dann nachgucken, welche Seite sie vorhin gewählt hat, das weiß ich ja noch nicht, stellt sich raus, dass diese Seite eben aus dem Buch fehlt. Die ist rausgerissen. Und in diesem Briefumschlag ist eben genau diese Seite. Und da ist dann genau das Wort umkringelt, an welches sie gedacht hat. So, ein unglaublich toller, wunderschöner Effekt, mega. Und jetzt ist eben letztens was passiert, dass angenommen, sie sollte jetzt meinetwegen an das Wort Luft denken, ja, und sie, es ist für mich, der Trick muss ja irgendwie funktionieren, ja. Es ist dann natürlich klar, ich weiß dann aus irgendeinem Grund, das ist dann das Trickgeheimnis, ja, weiß ich, dass sie meinetwegen an das Wort Luft denkt. Vielleicht ist es tatsächlich die Zeitreise, ja, mit der unsichtbaren Zeitkapsel, wer weiß. Naja, und es gibt wirklich nur diese Möglichkeit. Und sie behauptet dann aber felsenfest, dass sie an das Wort Wasser gedacht hat. Ja, und es ist mir tatsächlich in dem Kontext schon zweimal vorgekommen, dass die Person dann felsenfest etwas behauptet, also quasi aber genau das Gegenteil von dem Wort behauptet, was sie gelesen hat. Das heißt, die ist dann wahrscheinlich aufgeregt und verwechselt dann irgendwie im Geist irgendwas und denkt dann eben an das gegenteilige Wort. Oder aber die will mich in das Licht führen, will mich auf die Probe stellen, weiß ich nicht. So, und dann in dem Fall, dann hast du halt den Salat. Dann bist du da und das große Finale, gut, die Seite stimmt überein und es ist tatsächlich genau die Seite und das Wort, also ich habe meine Hausaufgaben gemacht, es passt alles, aber der Trick klappt dann halt eben in letzter Instanz halt doch nicht, weil die Person sich das Falsche, also einfach sich an was ein falsches Wort erinnert, ja? Und da, ja, also da hilft es dann tatsächlich nur charmant zu sein und dann eben zu freestylen, ja, also dann musst du, ich habe dann irgendwie gesagt, ich habe dann diesen Unterschied zwischen diesen beiden Worten, also Luft und Wasser oder was Feuer und Wasser, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich habe das dann so dargestellt, dass eben das Erstaunliche ist, dass eben genau das Gegenteil von diesem Wort, was sie jetzt gesagt hat, es gibt ja kein anderes Gegenteil als eben, meinetwegen sie hat an Feuer gedacht, als eben Wasser und Wasser ist jetzt umkringelt. Klar, wenn sie jetzt Wasser gesagt hätte und Wasser ist umkringelt, wäre es der stärkere Effekt gewesen und das war beabsichtigt, aber aus irgendwelchen Gründen auch immer, hat sie sich da an was anderes erinnert und sowas passiert dann halt. Das ja, das ist dann doof gelaufen, aber da musste dann eben durch. Und das Publikum merkt vielleicht auch, dass das nicht so hundertprozentig gelaufen ist. Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Und dann liegt es eben an dir, einfach sympathisch zu sein, dass das Publikum dir das nicht krumm nimmt. Ja, man braucht halt schon überall einen Plan B. Nur das ist halt sowas, jetzt ist es schon zum zweiten Mal passiert, heißt, da muss ich mir wirklich was überlegen, bei der Art von Effekt. Aber ja, also man kann eben nicht für jede Kleinigkeit, für jede mögliche Einbahnstraße da irgendwie eine Lösung, einen Plan B haben. Heißt, man muss einfach gucken, wie man mit der Situation umgeht. Und im Zweifel ist es einfach nur, ja, aufstehen, Krönchen zurechtrücken, nicht? Und gute Miene zum bösen Spiel machen, beziehungsweise einfach, also, das ist auch alles halb so schlimm. Wenn was schief geht, dann geht halt was schief. Und dann, davon geht die Welt auch nicht unter. Ich hoffe, ich konnte jetzt irgendwie deine Frage einigermaßen beantworten.
Definitiv. Kannst du da vielleicht mit Autosuggestion arbeiten? Also ich habe mir jetzt die Frage gestellt, okay, wenn Wasser das auserkorene Wort ist, kannst du ja vorher nochmal sagen, ach, jetzt nehme ich nochmals einen Schluck Wasser, bevor wir das Ganze auflösen. Also, dass man nochmals so die Wörter irgendwie so in das Bewusstsein ruft, beziehungsweise ins Unterbewusstsein.
Ich mache tatsächlich Tricks, wo sowas eine Rolle spielt. Da gibt es wirklich viele mögliche, also auch wenn es darum geht, dass jetzt jemand eine besondere Karte wählen soll oder dass jemand, also ja, nenn's Autosuggestion, nenn's Beeinflussung, ja, wie auch immer du es sagen willst, das nutze ich tatsächlich sehr oft. In dem Kontext allerdings ist es ja nicht so, dass ich sie beeinflussen muss, dass sie jetzt an ein gewisses Wort denkt, sondern sie hat eigentlich nur, sie kann nur an das Wort denken. Ja? Es gibt gar keine, also das Kunststück ist so strukturiert, dass sie an gar nichts anderes denken kann. Und das ist, und wenn was so sicher quasi ist, das kann gar nicht schief gehen, wenn du so willst, dann brauchst du eigentlich auch nicht mit Autosuggestion oder so arbeiten. Aber du hast recht, vielleicht sollte ich das tatsächlich so mir dann nochmal so einen zusätzlichen Convincer mir damit einbauen. Vielleicht ist das tatsächlich die richtige Lösung an der Stelle.
Die Honorarnote schreibe ich dann gerne. Also.
Ja, nee, das verhandeln wir großzügig später.
Das ist sehr schön. Lieber Manuel, wenn ich so darüber nachdenke, über das Wort Magie, wie finden wir im Alltag wieder Magie? Weil wir sind so abgelenkt. Wir starren ganze Zeit auf unser Smartphone, sind in Social Media, schauen uns Videos an, lesen Nachrichten. Wie finden wir in unserem Alltag wieder die Magie?
Ja, das ist eine gute Frage, die ich mir ehrlich gesagt auch selbst stelle und ehrlich gesagt keine hundertprozentige Antwort darauf habe. Ich mag es kaum zugeben, aber ich gehöre selbst zu diesen ganz grauenhaft handysüchtigen Menschen. Man wird durch diese schnelllebige Welt und durch das eben ständig aufs Handy gucken und immer irgendwie mit dabei sein wollen, wird man so abgekapselt und losgelöst von dem, was im Zweifel wirklich die Magie ausmachen könnte, ja. Also zuerst einmal muss ich natürlich in Eigenwerbung sagen, der einfachste Weg, zu mehr Magie zu finden, ist, indem man eine gute Zaubershow besucht. Ja, da komme ich ins Spiel, ja. Aber ansonsten, ich glaube, sich einfach mehr einzulassen auf seine Mitmenschen und tatsächlich mehr im Moment zu leben, mehr auf diese Kleinigkeiten zu achten. Und schlussendlich, was ist denn Magie? Ja? Also wenn ich oft werde ich ja gefragt, Mensch Manuel, das ist doch gar nichts, das wird dann so festgestellt vor anderen, das ist doch gar nicht echt, was du machst, das sind nur Tricks. Klar, selbstverständlich sind das nur Tricks. Ich frage mich immer, was aus welchem Holz die Leute gestrickt sind, die sowas auch nochmal explizit betonen müssen. Ja, ich gehe davon aus, dass das ohnehin klar ist, dass das Tricks sind, die ich da vorführe. Allerdings, und da ist die Magie dann schon wieder echt, wenn die Emotion echt ist, die ich durch meinen Trick kreiere, Und wenn die eine Wirkung hat, die echt ist, das heißt, wenn du jetzt staunst und dadurch glücklich bist, wenn du freudig lachst, wenn du meinetwegen weinst, weil dich das an was erinnert, was dich sehr berührt, oder wenn, was auch immer es ist, wenn die Emotion, die ich auslöse durch meine Kunst, echt ist, dann ist das der magische Moment und dann macht das die Magie auch echt. Ja? Also das ist meine persönliche Philosophie von Magie in meiner Kunstform. Und wenn man sich das ein bisschen zu Gemüte führt und sich dann überlegt, Mensch, einfach Emotionen und mehr Zwischenmenschlichkeit in dieser doch so ein bisschen entrückten Welt zuzulassen, dann ist das vielleicht oder kann mit oder Teil des Motors sein, der uns in so eine etwas magischere Richtung bringt. Ja? Mehr Miteinander, weniger Egoismus und allgemein ein bisschen lieber sein.
Ja, was mir aufgefallen ist, wo wir uns eben getroffen haben, da hat jeder alles vergessen in dem Moment. Als du da warst, als du präsent warst, da war jeder in dem Moment, jeder hat auf dich geachtet. Was machst du? Was sagst du? Was führst du vor? Wie führst du es vor? Was machen deine Hände? Und jeder hat nur dich gesehen.
Ja.
Und da habe ich mir gedacht, das ist so unglaublich, wenn das Menschen können, weil genau das ist ja das Schwierige mittlerweile. Menschen zu begeistern, Menschen für sich zu gewinnen, Menschen unter Anführungsstrichen abzulenken. Und das sage ich jetzt bewusst, weil im Endeffekt sind wir die ganze Zeit mit den Gedanken irgendwo anders. Und abzulenken in den gegenwärtigen Moment, das ist so eine schwierige Aufgabe. Und da habe ich mir gedacht, da hat niemand in unserem Umkreis irgendwas im Kopf gehabt, wie, okay, wann fahre ich nach Hause, was muss ich morgen machen, wie sieht die nächste Woche aus, etc. Jeder war in dem Moment, auch die Quotenskeptiker. Also auch die waren vorhanden und die waren auch im Moment. Und das ist ja schon eine pure Kunst.
Ja, das ist wichtig, gerade auch die einzufangen. Weil du hast immer diese Leute, ich nenne sie auch immer Quotenskeptiker, die neunmal klugen, die dann meinen, sie müssten allen anderen erklären, was hier gerade Phase ist. Und wenn du merkst, dass du sogar die dann, bei denen brauchst du dann tatsächlich ein bisschen länger, aber wenn du es schaffst, sogar die dann in deinen Bann zu ziehen und eben so im Moment zu halten, dann weißt du, dass du was richtig machst. Und das ist, glaube ich, das funktioniert nicht über irgendwelche cleveren Tricks. Klar, das Handwerk muss stimmen, wie gesagt. Aber das ist tatsächlich so diese zwischenmenschliche Komponente und das Showmanship. Ja, dieses, die Leute in einen Band ziehen und auch nicht so eine Catch-Me-If-You-Can-Challenge draus zu machen, sondern den Leuten einfach als liebevoller Mensch was zu zeigen, was vielleicht für den anderen, für das Gegenüber von Interesse sein könnte. Und das, was einem selbst am Herzen liegt, mit den anderen zu teilen. Und wenn man so eine Stimmung schafft, dann das dann auch noch gut ist, was man macht, dann lädt das ja wirklich dazu ein, da hinzugucken und dem beizuwohnen. Ja? Und wie man das dann findet, ist dann eben der zweite Schritt. Im besten Fall hat man da eben auch Freude dran. Aber wie gesagt, also ich glaube, schlussendlich kommt alles, was mit Kunst zu tun hat, oder allgemein alles, was mit Menschen, mit Menschlichkeit zu tun hat, kommt ja schlussendlich auf diese, jetzt habe ich es vorweggenommen, also schlussendlich diese menschliche Komponente sorgt dafür, dass die Menschen, die das vorgeführt bekommen, sich damit identifizieren können. Und das ist ja nicht nur in der Zauberei so, sondern das ist auch in der Musik so oder auch in anderen Kunstformen so. Das ist auch, also ich denke, wie gesagt, also ich wiederhole mich da, es läuft schlussendlich auf die die zwischenmenschliche Komponente zurück. Aber klar, vorausgesetzt, dass die Tricks Bombe sind, ja, das ist klar. Also das muss schon alles wasserfest sein. Und wenn man die Leute dann noch unterhalten kann und halt auch ein Entertainer ist, dann wird da ein Schuh draus.
Wie findest du die richtige Vibration, die richtige Schwingung bei den Menschen? Denn jeder Mensch hat ja eine andere Schwingung. Ja, es gibt Menschen, die beschweren sich, dass beim Donut ein Loch in der Mitte ist. Und es gibt Menschen, die was sich über alles freuen. Und da ist es sehr schwierig, auch die mit dem Donut-Problem mitzunehmen, ja, weil die haben ja ganz eine niedrige Schwingung. Da ist ja alles schlecht, alles schwierig.
Ja,
wie schaffst du es? Weil im Endeffekt kann das ja auch sehr aufdringlich wirken. Du bist ja jemand, der was Raum einnimmt, der was Platz einnimmt, der was energetisch ist, der was eine Präsenz hat. Und genau da ist es ja schwierig, diese Menschen mitzunehmen, die was niedrige Schwingung haben.
Genau, also ich denke zuerst einmal, es ist gar nicht notwendig, alle mitnehmen zu müssen. Also du musst nicht auf Teufel komm raus jeden von dir überzeugen und jeden unterhalten. Das ist auch eine Sache, die ich meinen Auftraggebern sage. Ich werde ja viel privat gebucht. Also privat heißt eben nicht, dass ich in öffentliche Theatershows mache, sondern ganz viel für Firmen mache, gerade auch so Teambuildings und eben auch so für private exklusive Events. Und da hast du meistens ein Auftraggeber, der ja alles richtig machen möchte. Und der hat dann Geld gezahlt und möchte, dass du die Gäste am besten wirklich komplett alle bespaßt. Und was ja auch richtig ist, klar, dafür haben sie irgendwie gezahlt. Ich sag quasi irgendwie gezahlt, weil es ist auch wieder doch nicht so richtig. Denn es gibt tatsächlich Leute, man mag es kaum glauben, die da eine andere Schwingung haben, wie du richtig sagst, eine andere Frequenz haben, die entweder sie haben einen super schlechten Tag oder aber sie sind einfach vom Typ her wirklich schwierig, ja, und dann ist es nicht meine Aufgabe, die da irgendwie zu einem umgänglicheren Menschen zu machen, sondern das Problem müssen sie dann schon alleine lösen und die lasse ich dann auch in Ruhe. Oder jemand, der einfach, was ja auch total fair ist, einfach Magie als Kunstform nicht so reizend findet und gerade einfach eher das Gespräch mit jemandem sucht und da mehr draus zieht, dann ist das doch total fein. Und dann lasse ich die auch. Also ich bin niemand, der sich so aufdrängt, weil das ist gerade bei Zauberern, das ist ein ganz großes Problem, dass Zauberer oft wie so ein Rosenverkäufer, also ohne die Rosenverkäufer jetzt schlecht machen zu wollen, aber du bist im Gespräch und dann kommt da so ein Zauberer, der irgendwie, der hängt da wie so ein Schluck in der Kurve oder wie man da sagt, in seinem irgendwie schlecht sitzenden Anzug. Ich stilisiere das jetzt alles extra sehr hoch, das ist jetzt übertrieben, aber und drück dir dann einen Kartentrick auf die Nase. Und eigentlich hast du gar keine Lust und dann ist der Kartentrick am besten auch noch schlecht und schwuppsdiwupps hat man das Bild von dem, oh nee, ein Zauberer, ernsthaft, nee, der soll mal lieber weitergehen. Ne? Was meinst du, wie oft ich das höre? Und das kommt meiner Meinung nach großteils dadurch, dass gerade eben in der Zauberei, in anderen Kunstformen ja auch, aber Zauberer, du hast halt einfach nicht genügend Zauberer, um zu sehen, was ist gut und was ist schlecht. Ja? Du siehst in deinem Leben, siehst du ein, zwei Mal einen Close-Up-Zauberer. Wenn ein Zauberer gebucht wird, dann heißt es, und der war schlecht, dann heißt es meist, nee, Susanne, also ich habe es dir doch gleich gesagt, also ein Zauberer, nee, das machen wir nicht nochmal. Wohingegen, wenn ein schlechter Sänger gebucht wird für eine Feier, dann heißt es, ja, du, das war echt doof, aber nächstes Mal buchen wir halt einen besseren. Ja, also man gibt jetzt nur, weil man da eine schlechte Erfahrung gemacht hat, gibt man nicht das Thema Musik auf, ja, weil man eben weiß, dass es da draußen sehr, sehr gute Musik gibt. Bei Zauberei ist es was ganz anderes. Insofern muss man da wirklich ein bisschen mit Fingerspitzengefühl vorgehen und jede Performance ist für mich auch so eine Art, ich mache das auch immer so ein Stück weit für die Zauberkunst, so als Advokat der Zauberkunst, ja, jede gute Performance da draußen bringt die Zauberszene und die Zauberei als Kunstform eben auch weiter nach vorne. Und da gehört es eben auch dazu, dass man nicht so aufdringlich ist und wenn ich so Leute mit so einer niedrigen Frequenz, wie du sagst, habe, für die ich jetzt was machen muss, dann bin ich halt einfach super nett und charmant zu denen. Es gibt natürlich auch Leute, die brauchen das, die fordern das richtig ein, auch mal eine auf die Finger zu bekommen und wenn sie das von mir einfordern, bekommen sie auch das, ja, gar keine Frage. Also ich bin ja jetzt nicht hier so ein Clown, der sich nicht zu wehren weiß. Aber auch das natürlich mit Augenmaß und charmant. Und dann kann nichts passieren.
Ja. Ich hätte noch drei Fragen an dich, lieber Manuel.
Ich bin bereit.
Wann wurdest du zum letzten Mal verzaubert?
Ich war gerade tatsächlich auf einer Zaubermesse, von der ich gerade zurückkomme. Und da waren unglaubliche Zauberer. Ich bin immer wieder ganz erstaunt, was es da für Kollegen draußen gibt, mit was für einem Talent und was für einem Elan, die da auch eben ganz neue Sachen entwickeln. Und da habe ich ein, zwei Sachen gesehen, die wirklich ganz toll waren, weil dieses Gefühl des Verzaubertwerdens, das ist ja das, weswegen ich schlussendlich angefangen oder anfänglich angefangen habe, überhaupt zu zaubern. Und weil ich das in anderen auslösen wollte. Und jetzt, wo ich das tue, habe ich das dann natürlich selbst seltener. Und es passiert nicht oft, dass ich das erlebe, dass ich wirklich diese Magie spüre. Aber jetzt am Wochenende hatte ich das wieder. Und ich freue mich auch schon drauf, das nächste Mal zu haben. Das wird nämlich sicherlich kommenden Monat sein. Da bin ich nämlich auf dem größten Zauberkongress der Welt. Der ist jedes Jahr immer in Blackpool. 3000 Zauberer treffen da aufeinander. Also totale Freakshow, wenn du so willst. Also so nerdy, unglaublich. Aber natürlich ganz, ganz toll. Und ich freue mich da riesig drauf. Ich habe gerade heute mit zwei Zauberfreunden da Tickets gebucht. Und da ist halt die Weltelite. Ja? Und da hast du so schöne, kreative Köpfe, die wirklich so tolle Sachen machen. Ja, genau.
Woher nimmst du dein Selbstvertrauen?
Das würde ich selbst gerne wissen. ich kann es dir nicht sagen. Also es ist natürlich so, dass man, ich glaube, dem Künstler liegt der Selbstzweifel inne. Also es gibt wenige Kreative, die nicht so diesen Selbstzweifel haben. Und ich war lange Jahre, hatte ich ganz, ganz starke Selbstzweifel, habe ich bis zu einem gewissen Grad immer noch. Und es hat mich auch davon abgehalten, so richtig in meine Kraft zu kommen und Gas zu geben. Denn wenn man nicht Gas gibt und karrieretechnisch angreift, dann braucht man ja auch keine Angst haben, irgendwelche Niederlagen einzustecken und vielleicht zu versagen. Ja? Also das ist so ein ganz, ganz menschliches Thema, mit dem ich auch lange zu kämpfen hatte. Und mittlerweile, so blöd das jetzt klingt, aber ich weiß halt, dass ich gut bin in dem, was ich mache. Und ich habe trotzdem noch vor Auftritten Muffensausen und denke, oh Mensch, hoffentlich geht das gut, nur um danach von allen Leuten zu hören, wie toll das war. Und man kann dann auch schon tatsächlich auseinanderhalten, ob sie einem jetzt nur in den Arsch kriechen wollen oder ob das wirklich ernst gemeint ist. Und mittlerweile, ja, also wie gesagt, ich weiß einfach, dass ich gut bin und ich weiß, was ich kann. Und das meine ich jetzt auch gar nicht irgendwie arrogant oder so, sondern diese Selbstsicherheit, die man daraus nimmt, dass man einfach beherrscht, was man tut, die gibt mir eben diese Confidence, ja, das Selbstbewusstsein.
Die letzte Frage, Manuel, es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen?
Abracadabra. Ich muss da vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Abracadabra heißt im Aramäischen so viel wie ich erschaffe das, was ich ausspreche. Ja, im Englischen heißt es I create as I speak. Und also während ich spreche, erschaffe ich. Und das ist, wie ich finde, eine ganz, ganz schöne Formel, die man auch aufs ganze Leben projizieren kann, denn dieser Zauberspruch ist ja schlussendlich nichts anderes als das, was ich denke, spreche ich und dadurch passiert es. Das heißt, die Sachen, die man denkt und wirklich ausspricht und verschriftlicht und visualisiert, die kann man auch schaffen. Ja? Und das ist eine ganz, ganz schöne ganz, ganz schöne Möglichkeit, eigentlich doch, wenn man daran glaubt, ja, und ich glaube da fest dran, Gewissheit darüber zu haben, dass man all das, was man sich vornimmt und was man visualisiert und sich aufschreibt und auch ausspricht, ja, auch gerne jeden Tag als Mantra ausspricht, ja, dass das eintreten wird, ja. Und das ist der Hintergrund von Abracadabra und ich glaube, das ist ganz wertvoll.
Super wertvoll. Und ich muss sagen, es ist ja immer dieselbe Abschlussfrage. Und deine Worte gehören definitiv zu den Top 3 Abschlussworten, muss ich sagen. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Manuel, für deine Zeit, für das tolle und interessante Gespräch und dir alles Gute.
Vielen lieben Dank.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.